Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Meine Damen und Herren, mein heutiger Gast ist Viktor Schupfer. Ihn zu beschreiben, das dauert eine gute halbe Stunde. Ich freue mich sehr darauf. Er ist ein wunderbarer Mensch und ein Künstler und Hansdampf in allen Gassen. Servus, lieber Viktor.
Servus, lieber Gerald. Vielen herzlichen Dank für die Einladung hier zu bei dir in deinem schönen Hause. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
Lieber Viktor, wo soll ich bei dir anfangen? Du bist in allen Sätteln gerecht. Du bist Künstler, du warst ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Du bist Galerist und du bist vor allen Dingen seit vorigem Sommer Präsident der Zülow-Gruppe geworden und hast, glaube ich, sehr große Ziele. Wo beginnen wir, du als Künstler? Wie ist es dazu gekommen, dass du mit der Malerei begonnen hast?
Lieber Gerald, kann ich dir sehr gerne erzählen, warum ich zur Malerei gekommen bin. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Mich hat Kunst oder moderne Bilder oder schöne Bilder eigentlich ein Leben lang fasziniert und habe mich auch selber immer in der Schule, war eines meiner Lieblingsfächer, war Zeichnen oder bilderische Gestaltung. Das war eigentlich eines meiner liebsten Dinge in der Richtung. Und ich habe 1993 mein Haus gebaut und das klingt jetzt ein bisschen lustig, was ich euch jetzt sage. Und habe da eigentlich für damalige Verhältnisse ein sehr schönes Haus gebaut, auch mit großen Wänden in der Richtung. Und da wollte ich natürlich auch schöne Kunst oder schöne Bilder haben. Und erlauben Sie mir das zu erklären, wie ich das Haus praktisch, sage ich mal, mehr oder weniger fertig gebaut habe, ist man natürlich ein bisschen pleite. Also alles andere hat natürlich Vorrang in der Richtung. Und dann waren wir halt einmal in Vernissagen und in Galerien und bei Kunstanbietenden und bei Künstlern und habe dort leider festgestellt, dass die Bilder, was ich gesehen habe, auf jeden Fall dass es das wert waren. Aber ich habe leider das Geld nicht mehr gehabt in der Richtung. Und bitte verzeihen Sie mir da jetzt ein bisschen meine Naivität oder dieses bisschen kindliche Auffassung. Und habe mir natürlich damals schon auch einen schönen Sinn gehabt zur Abstraktion. Und dann habe ich mir eigentlich gedacht in meiner Naivität, das kann doch gar nicht so schwer sein, dann mal es dir selber die Bilder.
Do it yourself.
Do it yourself, genau. Und so bin ich ganz wirklich zur Malerei gekommen. Ich habe das auch schon mal ein bisschen beschrieben, es ist eigentlich ein bisschen alles naiv, weil wenn ich daran denke, was ich alles gebraucht habe, damit wir starten können, also man geht einmal in einen Künstlerbedarf zum Bösner und kauft einmal alles ein und wenn man, bevor man das da loslegen kann, eigentlich die ehrliche Aussage wäre gewesen, ich habe da schon so viel ausgegeben, da hätte ich mir schon Original auch kaufen können, aber Spaß beiseite. Es hat mir sehr gefallen und das, wie soll ich sagen, ich habe da eigentlich meine Liebe zur Malerei entdeckt, die am Anfang natürlich wie alles im Leben vielleicht nicht ganz so, heute habe ich ganz hochwertigere Techniken in der Richtung und durfte dann nachher dann auch, das hat sich aber dann beruflich ergeben, viele Künstler kennenlernen und auch den einen oder anderen hat mir auch sehr schöne Tipps gegeben und in der Richtung. Mir hat natürlich auch alles wirklich sehr interessiert. Und mir hat einmal ein sehr anerkannter Künstler gesagt, Viktor, der Unterschied zwischen dir und dem Picasso sind maximal 30%. Ja? Sagt er folgendermaßen, 30% hat der Picasso oder wirklich einen so wirklichen Namen, hat der sowieso mehr Talent gehabt, wie du, das wirst du nie haben. Ganz einfach. Das sind die 30%. Das ist uneinholbar. Ganz einfach, das kann man nicht einholen. Aber was mich sehr fasziniert hat, sagt er, Und der Rest ist Technik.
Mhm.
Der Rest bei der Malerei ist Technik. Und Technik kann man erlernen, so wie jeden Beruf, so wie, lieber Gerald, wenn du jetzt noch die Ambitionen hättest, sage ich jetzt, Installateur zu werden, ja,
mhm.
Es wird vielleicht 5 Jahre dauern oder 6 Jahre oder 8 Jahre, keine Ahnung. Aber man kann Techniken erlernen.
Mhm.
Das ist das Schöne.
Mhm.
Und das hat mich auch wirklich sehr fasziniert. Und das Schöne an dem Denken ist ja, das hat mir auch in jeder Hinsicht in der Berufswelt weitergeholfen, ist vor allen Dingen, man möchte irgendetwas machen. Und jetzt sage ich mal bewusst, man hat das noch nie gemacht. Ja?
Mhm.
Und jetzt sage ich ja, es gibt schon Regeln, also man kann nicht alles machen. Man so gewisse Parameter muss man natürlich schon festhalten. Ich sage jetzt, wenn man einen Kuchen backt, dann braucht man das und das Rezept und man muss es unterrühren oder so. Das kann man aber, da fällt es wieder unter die Technik in die Richtung. Aber das Schöne, was mich da sehr fasziniert hat an der ganzen Geschichte ist, mach was du noch nie gemacht hast und du hast das schon im Kopf, wie es vielleicht aussehen sollte. Ob es dann so ausschaut, ist ein anderes Thema.
Mhm.
Aber hab keine Angst vor nichts und irgendwas. Hab auch keine Angst, mach es einfach.
Mhm.
Und ich habe eigentlich sehr viele Menschen in meinem Leben kennengelernt, die im Vorfeld leider schon so viel sich Wände aufbauen, sich Mauern aufbauen, emotionale, der sagt, mal, wenn ich das mache, da könnte das passieren oder das kann sein oder wenn mir das passiert und wenn das jetzt keinen gefällt oder wenn ich das und das nicht rüberbringe, bitte
mach es.
Machen.
Ja, du bist ja ein wahrer Mann der Tat und hast, also bei deiner Vielfältigkeit deiner künstlerischen Arbeit sind mir 2 Dinge besonders aufgefallen. Und zwar deine fernöstliche Duschezeichnung und ganz besonders deine Gemälde über spanische Stierkämpfe. Also auf die 2 Sachen würde ich gerne näher eingehen.
Gerne.
Ja, weil das sind beides also für mich fast sehr kontroversiell und sehr faszinierend. Also wie schaut es aus mit der Duschezeichnung? Wie bist du da drauf gekommen?
Lieber Gerald, folgendermaßen, zur fernöstlichen Duschezeichnung bin ich auch ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Aber ich kann es so erklären, ich war ja erfolgreicher Unternehmer in der Sportartikelbranche, aber Textil, also das war Sporttextilien. Da hatte ich mehrere ausländische Marken in einem Generalvertrieb in Österreich.
Mhm. Ja.
Und zu den Firmen hatte ich natürlich sehr gute Kontakte, keine Frage, weil ich diese in Österreich vertrieben habe. Und die Produktion von den Textilien ist ja sehr viel im Fernost.
Mhm.
Und ich kann auch das Wort China nennen, ja. Und da durfte ich natürlich das eine oder andere Mal in China direkt besuchen, die Firmen. Und die eine Firma nennt sich Nortex und hat Produktionen von uns gemacht. Die ist in Wuxi, das schreibt man Wuxi, ja.
Mhm.
Und das ist 200 Kilometer nördlich von Shanghai und da ist immer so erzählt worden, ja, das ist in Wuxi und das ist in Wuxi und man hat eigentlich ungefähr so erzählt wie von einem Kleinort bei uns in der Gegend. Also von einem Kleinort habe ich gesagt, ja, wo ist das Wuxi oder was ist Wuxi? Und das war das wirklich auch sehr, wie soll ich sagen, beeindruckende. Wuxi hat... Ich habe dann mal gefragt, wo ist das? Wie schaut das aus? Und dann haben die gesagt, ja, ist ja so ein kleiner Ort da in China, ein kleiner Ort von 9 Millionen. 9 Millionen ist es das. Und ich durfte mit der Werksleiterin, mit der ich nach wie vor sehr gut in Verbindung bin, obwohl wir jetzt geschäftlich ja nichts mehr zu tun haben, aber da hat sich eine Freundschaft entwickelt. Das ist die Xiao Yin, ja. Und die Xiao Yin hat mich einmal gefragt, Victor, du hast ja auch Kunst und Galerien und wie würdest du chinesische Künstler in Österreich ausstellen? Und so, das gefällt mir sehr gut, das finde ich super gut. Und wir haben da die einen oder anderen chinesischen Künstler dann in in Sirning. Sirning ist ein ganz kleiner Ort in der Nähe von Steyr ausgestellt. Die Künstler waren auch direkt herüben. Mhm. Und da kann ich der liebe Gerald auch die herrlichsten Geschichten erzählen.
Das war in der Galerie K2.
In der Galerie K2, mhm. Genau. Mhm. Und die fernöstliche Tuschzeichnung, warum mich das so fasziniert hat, ist folgendermaßen, weil ich durfte dann mit den einen oder anderen wirklich, man darf das so sagen, Meister oder mit direkt von der Kunstuniversität in Wuxi direkt malen oder arbeiten. Und was mir am besten gefallen hat, die fernöstliche Tuschezeichnung, wie sie es schon sagt, ist Tusche. Ja? Mhm. Die arbeiten eigentlich nur mit Tusche, vielleicht auch mit färbiger Tusche, aber jetzt kommt das, was so interessant ist. Man hat eine einzige Farbe und die ist schwarz. Tusche ist schwarz. Und bei den Arbeiten arbeiten diese Künstler Landschaften, Personen von bis in Dreidimensionalität, die wunderschönen Lichteffekte, Schattierungen, die sind unglaublich. Mhm. Aber die machen sie nur, indem sie die Tusche verschieden wässern. Mhm. Verschiedene Wässerungen ergibt wieder einen Grauton. Ja. Und das ergibt wieder einen eigenen Grauton und es gibt einen Anthraziton, es gibt einen Dunkelgrau. Und das wird dort aufgetragen, direkt.
Mhm. Also eine unglaubliche Vielfältigkeit in der Einfachheit eigentlich.
Genau. Mhm. So eine Ehrlichkeit ist dahinter. Mhm. Die hat eine einzige Farbe, schwarz.
Ja.
Die er dann so weit verwässert bis zu einem ganz leichten Grau, also ganz hellen Grau. Und wenn man da zusieht, wie die da arbeiten, unglaubliche Ruhe, unglaubliche Kraft, unglaubliche Emotionen. Und vor allen Dingen, die sehen das Lebensbild ganz anders. Und wir leben ja hier in Europa, ich sage mal, oder was ich kennengelernt habe, auch als Unternehmer. Ich sage jetzt einmal Stress, höhere Business, Planzahlen, Umsätze.
Ja.
Wir sind immer mit zwei Fingern in der Steckdose. Ja. Und das hat mich da drüben sehr fasziniert, diese Ruhe.
Mhm. Und das hast du dann in deine Arbeit als Künstler einfließen lassen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, das habe ich sehr gut, das habe ich übernommen, es hat mir super gut gefallen.
Mhm.
Und vor allen Dingen, was auch noch ist, die arbeiten natürlich und die haben natürlich in China oder habe ich auch im Nepal oder auch, ja, Nepal oder Tibet, gibt es wunderbare handgeschöpfte Papiere. Die haben ja auch, weil die haben Papiere, die haben Strukturen, die haben Oberflächen. Das nimmt natürlich das Ganze auch nochmal ganz anders an und gibt wunderschöne Nuancen und wunderschöne Sachen in die Richtung.
Mhm. Und ein zweiter Hauptaspekt deiner Arbeit, du hast eine Werkserie mal gemacht, namens Tauro Macchia, ist das richtig?
Das ist richtig. Ja. Das ist auch, und lieber Gerald, ist auch richtig.
Für mich ist so, was da habe ich gleich die Ohren gespitzt, weil ich, es geht um einen ganz berühmten Matador.
Genau.
Der
den Manolete.
Manolete, genau.
Ja.
Und der wiederum mit einem ganz berühmten Stier sozusagen finale Kampfsituation gehabt hat. Und du hast daraus dann eine Werkserie gemacht.
Eine komplette Vernissage daraus.
Genau, eine Vernissage. Genau. Und erklär bitte unseren Zuhörern ein bisschen, um was es da geht und auch der Hintergrund mit Lamborghini, sage ich nur.
Gerne, gerne. Es ist folgendermaßen, die Tauro Macchia, das ist so, ich bin ja, habe ich ja schon erwähnt, jetzt Präsident der Zülow-Gruppe. Damals, wie ich diese Vernissage gemacht habe, war ich Mitglied Künstler bei der. Und als Künstler bekommt man mehr oder weniger einen Ausstellungstermin und die kriegt man Gott sei Dank so, ich sage mal, ein Jahr vorher. In einem Jahr bist du informiert und in einem Jahr hast du praktisch in Linz mehr oder weniger im Ursulinenhof, in der Landesgalerie, die Möglichkeit auszustellen. Und das ist für mich natürlich schon etwas ganz Besonderes gewesen. Ich hatte auch die große Ehre, dass der Herr Landeshauptmann Stelzer mir die Vernissage eröffnet hat. Und ich habe natürlich im Vorfeld schon ein Jahr vorher Gedanken gemacht, was mache ich da? Was machen wir? Und dann habe ich mit dem künstlerischen Leiter, das ist der Edmund Linhardt, gesprochen. Und der hat gesagt, Viktor, du machst eigentlich sehr, sehr dynamische Stiere in der Richtung. Probier mal oder mach das Thema Richtung Spanien, Richtung Stierkampf hin. Ja.
Ja.
Und das hat mich natürlich auch fasziniert und habe mich dann dort einmal ein bisschen schlauer gemacht und mich ein bisschen eingelesen und bin dann auf die Geschichte von dem Stierkämpfer Manolete gestoßen. Und Manolete war ein Stierkämpfer, der hat gelebt um 1930, 1933 in Spanien und war einer der berühmtesten Stierkämpfer.
Mhm.
Und ich sage mal, war sehr anerkannt, war der Schwarm aller Damen, wie auch immer, ein ganz berühmter Stierkämpfer. Aber natürlich, wie alles im Leben, kommt der liebe Manolete auch in die Jahre und ist natürlich älter geworden und ist ein bisschen in die Jahre gekommen und jüngere Stierkämpfer haben nachgezogen.
Ja, ja. Wie es halt
und
so ist. Ja.
Wie es so ist im Leben. Also er ist ein bisschen in die Jahre gekommen und das hat natürlich sehr geschmerzt oder hat ihm wehgetan in der Richtung. Aber folgendermaßen, er hat natürlich auch eine sehr schöne Beziehung gehabt. Das ist die Sine Lopez, hat die geheißen. Das war seine Freundin. Das war eine Schauspielerin. Und mit der war er praktisch bis zum Schluss beieinander. Und die Sine hat zu ihm gesagt, lieber Manolete, folgendermaßen, wenn es nicht mehr ist, dann ist es egal, dann hörst halt auf und dann machen sie wir beide eine schöne Zeit, ja. Mhm. Einen schönen Lebensabend oder eine schöne Zeit in der Richtung. Und das hat er dann natürlich nach langen Dingen akzeptiert und hat aber gesagt, okay, mache ich, aber ich möchte bitte noch einmal möchte ich noch kämpfen, ja. Und das ist wirklich erwiesen und der letzte Kampf des Manolete war in Linares 1947.
Mhm.
Das war sein letzter Kampf. Und das war auch der fünfte Stierkampf, weil da gibt es ja immer verschiedene Matadore kommen da rein und er hat die Nummer vor. Also er war der fünfte Kampf und der fünfte Kampf ist gegangen gegen den Stier. Der Stier, dem was er als Gegner hatte, hat den Namen gehabt Islero. Der Islero war das. Und der Islero ist auch, und das hat mich damals auch sehr fasziniert, dass in Spanien eigentlich, sage ich mal, die wildesten oder die gefährlichsten oder die, wie soll ich sagen, heftigsten Kampfstiere kommen aus der Zucht Miura.
Ja.
Miura heißt es. Und, und der Islero ist auch aus der Zucht Miura gekommen. Und was mich auch sehr fasziniert hat, dass das Ganze natürlich schon in einer Tragödie geendet hat, sagen wir so in der Richtung.
Ja.
Weil der Manolete im fünften Stierkampf des Tages hat er gegen den Islero gekämpft und er wurde wieder noch einmal richtig gefeiert und die Menschenmenge hat getobt und Ding. Und auf das, weil es so besonders war, hat der Manolete eine beim Stierkampf, was sonst niemand macht, was ganz eine gefährliche ist, er hat den Stier vorn bei den Hörnern mit beiden Händen angegriffen.
Also im sprichwörtlichen Sinne.
Ja, richtig, er hat den Stier bei den Hörnern gepackt, was für normal kein Stierkämpfer macht, weil es so gefährlich ist. Und das hat er gemacht. Und der Islero hat mit dem Kopf von der Seite her nach oben, hat er sich noch bewegt, und hat leider dem Manolete dabei, dem im, glaube ich, na, linken Fuß im oberen Bereich die Hauptschlagader aufgerissen. Und hat natürlich sehr schwer verletzt. Und er hat dann natürlich auch den Islero insofern tödlich verletzt, weil die Stierkämpfer haben ja diese Schwerter, wo sie ihm am Schluss dann in den Rücken stoßen.
Ja, ja.
Das war eigentlich beides fast gleichzeitig, mehr oder weniger. Also der Islero ist eigentlich an dem Kampf gestorben und der Manolete war so schwer verletzt, dass er noch eine Nacht überlebt hat. Und angeblich haben sie in der Geschichte, angeblich ist auch wirklich so, es wurde aus, das war alles 1947, Und da wurde noch eine Bluttransfusion aus Madrid gekommen, damit man ihn vielleicht ihn noch am Leben, weil er so viel Blut verloren hat. Aber damals ist das so passiert, da hat eigentlich noch kein Arzt so richtig auf die Blutgruppe geschaut. Und angeblich haben sie ihm auch die falsche oder einen Ding gegeben. Und er hat, wie gesagt, das nicht überlebt. Also
ein episches Ende einer großen Karriere eines faszinierenden Mannes. Und es hat ja auch einen besonderen Zusammenhang, hast du mir auch einmal gesagt, mit Lamborghini, mit den Namen dieser Modelle.
Genau, und das Schöne, lieber Gerald, wenn man diese Geschichte nachverfolgt und das nachliest und über die Zucht Miura und wie auch immer, dann stoßt man auf so viele Sachen, was im Leben eigentlich ähnlich ist. Eins greift ins andere. Das Leben ist ein ganz großes Zahnrad. Das eine greift ins andere. Und über die Miura-Geschichte bin ich gekommen auf den Ferruccio Lamborghini.
Mhm.
Ja? Und der Ferruccio Lamborghini ist damals in der Zeit, sage ich so 1950, 1960, so in der Richtung, mit dem Enzo Ferrari war der Ferruccio Lamborghini. Beide waren sie ja Traktorhersteller vorher in Italien.
Mhm. Ja.
Aber beide haben natürlich, sage ich, ganz extravagante Sportwagen gemacht. Also bei Ferrari braucht man ja nicht erzählen, sagt jeder. Lamborghini wird auch jedem schon was sagen. Aber der Enzo Ferrari hat auf seinen Sportwegen das schwarze Pferd gehabt.
Mhm.
Das schwarze Pferd.
Ja, das Markenzeichen.
Rosso.
Ja, feurig.
Feuriges Pferd. Ja. Und das hat dem Ferruccio Lamborghini so gefallen, sagt, aber ich brauche irgendwas auf meinen Sportwegen, irgendein so ein Tier. Und ist dann natürlich auf die Stiere gekommen und hat praktisch mehr oder weniger seine Fühler oder sein Ding auch, hat gehört von dem Zucht Miura, Miura in Spanien. Und er ist dann praktisch, der Ferruccio Lamborghini ist zum Don Miura gefahren nach Spanien und hat ihm erklärt, dass er die und die Sportwagen macht und dass er ihm dies und dies erzählt und hat ihm auch gezeigt, was er macht und wie was wann. Und er hat gefragt, ob er auf seinen Autos den Stier aufdrehen. Das wäre grundsätzlich sowieso möglich gewesen, aber was noch weitergeht, das wissen die Halben natürlich nicht, dass die meisten Lamborghini nach berühmten Kampfstieren aus der Miura-Zucht benannt sind.
Weil es
gibt den Murcilago, es gibt den Lamborghini Huracan, es gibt den Lamborghini Islaro, gibt es auch.
Also noch diesen und, ganz berühmten.
Genau.
Ja.
Und einer der berühmtesten Lamborghini ist sowieso der Miura. Lamborghini Miura.
Das kennst du
ja. Ein ganz gewaltiges Ding. Und der Don Miura, den hat die Geschichte auch sehr gefallen und hat gesagt, ja, Herr Lamborghini, dürfen Sie, machen wir das so, in der Richtung. Und zum Dank hat er der Ferruccio Lamborghini die Nummer 4 von Miura, die Nummer 4 vom Sportbund geschenkt.
Aha.
Den hat der bekommen. Die Nummer 4 gehört den Don Miura.
Ja, also praktisch der eine hat die wunderbaren Namen der Stiere genommen und der andere dafür ein fantastisch schönes Auto
bekommen.
Ja.
Und darum gibt es auch den Lamborghini Islaro, ganz ein gewaltiger Oldtimer, wird jetzt zur Zeit schätzungsweise, ich schätze zwischen 400.000 und 500.000 Euro, wenn du noch einen bekommst in der Richtung.
Ja.
Gibt es aber nach wie vor, aber der ist benannt, der Islaro, nach dem Stier, der gegen den Manolette gekämpft hat.
Eine wunderbare Geschichte.
Ja.
Und da kommen wir ja gleich zu einem anderen großen Thema deines Lebens. Du bist ein großer Storyteller. Und wie du schon vorher erwähnt hast, bist du ja seit circa 20 Jahren Mitglied bei der Zülow-Gruppe in Linz und bist jetzt Präsident geworden.
Ja.
Und hast du da auch eine ganz besondere Vorstellung davon, wie die Geschichte dieser Gruppe sich entwickeln soll und praktisch neu auferstehen soll.
Richtig.
Erzähl uns da ein bisschen was drüber.
Mache ich sehr gerne, Zülow-Gruppe, folgendermaßen. Was natürlich auch passiert ist, sage ich, alles hat sein Ende und alles hat seinen, mehr oder weniger seinen Lebensweg. Und ich habe mich natürlich aus der Sportartikelbranche jetzt mehr oder weniger zurückgezogen und habe mich eigentlich mehr der Kunst gewidmet. Und wir hatten in der Vergangenheit einen sehr erfolgreichen Präsidenten. Der ist natürlich auch auf Altersgründen, sagt er, du Victor, ich möchte gern das einmal abgeben, einen neuen Weg. Und wurde an mich herangetragen, ob ich interessiert wäre, die Präsidentschaft der Zülow-Gruppe zu übernehmen. So, jetzt habe ich mal reingeschaut in einen Spiegel oder ich habe mal reingeschaut, wie soll ich sagen, in eine Bilanz. Ja, oder als Geschäftsmann liest man immer eine Bilanz. Ist ganz, ganz wichtig. Also geht's da mit der Firma bergauf oder geht's mit der bergab? Man weiß es nicht. Die Bilanz sagt aber schon sehr vieles in der Richtung. Und ähnlich ist es bei der Zülow-Gruppe. Aber das Schöne an der Zülow-Gruppe, es ist der drittälteste Kunstverein in Oberösterreich. Und hat natürlich auch, wie soll ich sagen, in der Landesgalerie nur so Linienhof dort den Sitz. Also es ist wirklich im Zentrum, im Herzen von Linz.
Ja.
Und es waren in der Vergangenheit wirklich ganz, ganz tolle Namen. Dieses Professor Ballhof, ein Reifenau, ein Professor Fischelhammer. Es waren ganz, ganz tolle Leute dabei. Aber die sind natürlich leider verstorben aus Altersgründen. Und was der Zülow leider übersehen hat, der Verein ist, sich etwas neuer oder hat sich nicht sehr um den Nachwuchs gekümmert. Das ist das Schwierige. Und ich sage es ganz offen, ehrlich, der Verein ist leider überaltet. Aber es ist, wie gesagt, ein sehr guter Kern da und ein sehr guter Name. Franz von Zülow oder der Name Zülow. Oder es ist auch in der Bevölkerung, wenn man jemanden fragt, kennst du die Zülow-Gruppe? Ich sage jetzt einmal, sehr, sehr viele ja. Aber was wir nur genau machen, jetzt zur Zeit machen, das wissen die Halben nicht mehr. Und leider haben wir ein sehr verstaubtes, altes Image.
Und das willst du jetzt auffrischen, klarerweise.
Und ich möchte gerne, das ist ja das, was mir immer im Leben gefallen hat und was ich jetzt da am Anfang, glaube ich, dir erzählt habe, lieber Gerald, wie beim Malen. Ich mach's einfach. Ich möchte es probieren. Ich möchte einen Reset-Knopf drucken. Und ich möchte wieder einen kleinen Diamanten daraus machen. Und ich möchte auch was, das mir ganz, ganz großes Ziel ist es, ist auch sehr schwierig anzugehen. Aber ich möchte gerne ganz junge Künstler eine Chance geben. Junge Künstler. Und die Kunstwelt ist ja leider nicht ganz einfach. Weil, jetzt sage ich, es gibt nur eine von 1000 Künstlern, können vielleicht, wenn Gott will, 30 davon leben. 970 sind, jetzt tue ich es ein wenig übertreiben, bitte, sind arme Hungerleider. Aber, wie gesagt, von diesen 1000 oder von Jungen, die da sind, die sind die jungen Künstler, sind sicherlich ganz, ganz verborgene Talente. Und die möchte ich gerne aufrufen und sagen, kommt her, macht's was. Und wie es ich auch immer im Leben gemacht habe, und das war, glaube ich, wirklich einer meiner, wie soll ich sagen, Schlüssel zum Erfolg ist, mach's einfach.
Ja.
Mach es. Ja. Und was der nebenbei sagt oder Ding, es gibt immer auch sehr viele Menschen, die wollen sich immer im Vorfeld beraten lassen. Ich sage, ja, grundsätzlich ist eine Beratung nie schlecht, also machen wir gar nicht reden. Aber man sollte trotzdem Ziele vor Augen haben und vor allen Dingen auch Sachen riskieren, die noch nie einer gemacht hat.
Und das ist faktisch, also so kann man das jetzt ja sagen, eine Art Aufruf an die Künstler und Künstlerinnen Oberösterreichs. Meldet euch bei der Zülow-Gruppe.
Genau.
Stellt euch vor.
Genau.
Der Victor ist vielleicht da und
schaut
sich das an. Und
Es
gibt eine große Chance in einer wirklich Künstlergruppe, die einen ganz großen und wichtigen Ruf hat in Oberösterreich, zu realisieren, und es hat jeder was davon. Die Künstler kommen in eine berühmte Gruppe und du frischst es. Das ist eine gewaltige Blutauffrischung.
Lieber Gerald, was das ganz große Plus im Leben ist, das ist das ganz, ganz große Plus im Leben, Das weißt du selber, sag ich jetzt, was ist einer der wichtigsten Dinge im Leben oder was ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die ein erfolgreicher Manager oder ein erfolgreicher Mensch hat, ist Netzwerk. Der kennt Tod und die Welt, den kennt er.
Mhm.
Und was wir oder was ich anbieten kann bei Zülow von der älteren Generation her, wir haben das Netzwerk, Netzwerk. Aber wir möchten jetzt gerne natürlich einem Jungen, der das Netzwerk noch nicht so hat und was vielleicht wichtig wäre, ja, zum Erfolg, dem geben wir eine Plattform. Mhm. Der bringt was Neues und der kann ruhig mit was kommen, was die Welt nicht versteht. Weißt du, was ich meine?
Ja, ist mir schon klar. Ja.
Wir brauchen kreative Seelen.
Ja, ihr seid wide open, sozusagen.
Genau.
Ja, super. Victor, ich hab's gewusst, ich würde mit dir, könnte ich stundenlang reden, aber wir müssen jetzt zum Ende kommen.
Bitte gerne.
Ich habe da eine sehr passende Frage für dich.
Ja.
Und zwar, also es ist eine private und persönliche, und zwar, wenn du morgen Weltpräsident werden würdest, ja, was wäre das Erste, was du sofort ändern würdest?
Was ich sofort ändern würde, wenn ich Weltpräsident wäre? Boah, ist eine sehr gute Frage. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, das Wichtigste, was ich wenn man es verändern kann, wäre zum Beispiel eine gewisse Gerechtigkeit.
Mhm.
Ich muss da ganz ehrlich sagen, das kann es nicht sein, dass einige wenige super Multimillionäre eigentlich das Vermögen der Welt in der Hand haben,
mhm,
während andere, sage ich jetzt, nicht durch, sich schwierig.
Nicht wissen, wie es weitergeht.
Und das Schönste, sage ich da ganz ehrlich, ist, und so wäre die Welt eigentlich ganz einfach und easy zu regieren, das ist das, was ich im Kindergarten war ich so circa mit 5 Jahren, mit 5 haben wir auch zu Mittag schlafen müssen. Und ganz schlimm war natürlich dieser Milchreis. Den habe ich überhaupt, das war die schlimmste. Aber hoch her, um was geht, das ist der wichtigste Satz im Leben. Wenn das wäre, braucht man keine Polizei, braucht man nichts, gar nichts. Wir haben als Kind aufgesagt, was du nicht willst, dass dir man tut, das füg auch keinem anderen zu.
Ja.
Das haben wir immer aufgesagt. Und wenn du nach dem lebst, ist es Weltklasse, ist das richtig schön.
Eine wunderbare Message an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Victor, vielen, vielen lieben Dank für dieses wunderbare Gespräch.
Mich.
Und ich freue mich schon auf unsere nächste Zusammenkunft.
Ich bedanke mich auch, liebe Freunde. Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und habt immer offene Dinge für schöne Dinge. Weil schöne Dinge gibt es so viele auf der Welt, man muss sie nur sehen.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.